kommt mir so in den Sinn, dass man, wenn man vom Land kommt in der Stadt, mehr das Bedürfnis hat, geliebt zu werden.
Oder man geht in die Stadt, um geliebt zu werden.
Ah, ja.
Ich glaube, das ist schon ein gewisser Narzissmus, der schon in einem angelegt ist. Alle neurotischen Persönlichkeiten am Land, wenn sie Glück haben, flüchten in die Stadt und können, wenn sie noch mehr Glück haben, aus ihrem Defekt irgendwas schnitzen, was sich verkaufen lässt.
Hallo und herzlich willkommen bei des Pudels Kern. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse und wir nehmen euch in dieser Folge mit aufs Land, nach Oberösterreich in die Nähe von Linz.
Von dort kommen nämlich unsere beiden Gäste und sind auch davon geprägt. Wir sprechen mit Österreichs erfolgreichstem Kabarettisten und extrem scharfen Satiriker Josef Hader und dem leidenschaftlichen Bruckner-Experten Norbert Travöger.
Auch Anton Bruckner ist auf dem Land, auf einem Bauernhof in Oberösterreich groß geworden, bevor er sich in die Schlangengrube nach Wien begeben hat. Und das hört man auch in seiner Musik.
Gemeinsam mit unseren Gästen laufen wir durchs Tal und fragen uns, ob Stadtluft frei macht oder einen einfach auf andere Art deformiert. Wir sprechen über Haders neues Programm Hader on Ice, bei dem er einen satten, versoffenen weißen Boomer spielt und das schon jetzt als sein Bestes gilt.
Und wir fragen uns, ob es eigentlich eine gute Idee ist, betrunken auf die Bühne zu gehen oder ob man das Trinken besser dem Publikum überlassen sollte. Und was schützt einen eigentlich auf der Bühne, wenn man das Publikum zu sehr provoziert? Natürlich enden wir dann ganz österreichisch beim schwarzen Humor und der eigenen Bestattung. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Hören von des Pudels Kern mit Josef Hader und Norbert Travöger.
Verbindest du mit klassischer Musik, Josef? Oder was verbindet dich mit ihr?
Die wichtigste Musik für mich, weil ich irgendwie, das hat mich halt so begleitet von sehr früh, also früh für ein Bauernkind, weil ich, die erste Begegnung mit Musik am Land sind, also mit Live-Musik ist Blasorchester. Blaskapelle, ne? Und dann hört man so, was die Eltern so hören im Stall und so, das ist so Volksmusik und ein bisschen Schlager der 60er, 70er. Und dann kommt man in die Schule, in meinem Fall ins Internat nach Melk, und da haben die Gleichaltrigen so gehört, Susi Quattro und Smokey und so. Und ich war aber so ein Einzelkind, das mit den Gleichaltrigen nicht gut klargekommen ist und wollte das nicht hören, was die hören. Und dann weiß ich einfach wirklich noch genau, erste Musikstunde, und da wird immer am Anfang Josef Haydn durchgenommen oder wurde. Und damit es lustig ist, Symphonie mit dem Paukenschlag. Und ich bin da drinnen gesessen und habe zum ersten Mal richtig Schallplatte gut, also für damalige Verhältnisse super Anlage, ein Symphonieorchester gehört. Und ich war vollkommen hin und weg und verzaubert. Und ich habe damals ein kleines Radio gehabt und habe plötzlich nur mehr klassische Musik gehört von da an.
Thank you.
und ich habe immer so Ausflüge gemacht, aber sonst ist die Klassik ist halt für mich die Musik, die am liebsten, ich höre fast nur Klassik so.
Hast du dann auch ein Instrument begonnen zu spielen irgendwann?
Ja, Akkordeon. Die Eltern haben gesagt, Akkordeon, damit, weil sie haben gesagt, das kann man überall hin mitnehmen und man kann schnell was. Und dann habe ich Akkordeon gelernt und das war nicht so. Ich bin dann immer gegangen, wenn die anderen Fußball gespielt haben, ins Klavierzimmer und habe mir selber sehr schlecht Klavier beigebracht.
Wir haben uns an die erste Folge des Pudelskern erinnert in der Vorbereitung und da ging es um die Frage, warum Klassik? So ganz basic. Und wir haben einen Clubbesitzer gefragt,
was Golden er davon Pudel hält. Club, kennt ihr vielleicht, das ist Hamburgs berühmtester Club.
Genau.
Die Elbphilharmonie der Herzen, wird er auch genannt.
Vielleicht hören wir uns das mal kurz an, was er gesagt hat.
Ich freue mich darauf, neue Musik zu hören, die ich noch nicht kenne. Das ist eigentlich, das ist das, was mich da interessiert. Überrascht zu werden. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Angst vor denen, die Klassik hören und warum sie das hören. Ich würde mir wünschen, dass das aufregender ist, das Publikum, dass da mehr junge Leute hingehen.
Habt ihr auch Angst vor denen, die Klassik hören?
Ja, ich treffe die so selten, weil ich höre Klassik fast nur aus der Konserve und mit Kopfhörern auch gern beim Spazierengehen oder also im Auto und ganz selten in einem Konzert. Und tatsächlich ist es oft so in einem Konzert, dass man besser die Augen zumacht und das so hört, als dass man da sitzt mit einer Umgebung, die nicht so inspirierend ist. Ich habe auch meine Schwierigkeiten damit.
Ich bin natürlich sehr oft in Live-Situationen mit dem Orchester und ich muss gerade sozusagen aus Hamburg auch dran denken. Wir haben vor 2 Jahren in der Elbphilharmonie mit dem Bruckner Orchester Linz gespielt und da wurde zwischen den Sätzen, es war sogar Bruckner 4, vierte Symphonie, zwischen den Sätzen applaudiert und dann haben wir ein paar Eingeweihte gesagt, das war schrecklich. Was war da wieder für ein Publikum im Raum? Die wissen überhaupt nicht, was sich gehört und haben von mir sozusagen Bestätigung erwartet und ich habe gesagt, ich finde das großartig, da haben sich offensichtlich Leute herein verirrt, die noch nie da waren und die einfach ihre Emotionen laufgelassen haben, weil es ihnen gefallen hat. Und die Eingeweihten, also insofern fürchte ich mich schon so ein bisschen vor dem Publikum, die Angst haben vor denen, dass die zwischen den Sätzen applaudieren, weil es auf einmal lebendig wird oder sozusagen irgendwie, weil man nicht weiß sozusagen, wie man sich benehmen muss und da benennt sich vielleicht auch ein Problem. Der Herr von der Angst spricht sozusagen dieser Nimbus, oh, noch dazu diese extra Tempel da hinein und wie muss ich mich anziehen und kleiden und anscheinend muss ich mich irgendwie benehmen.
Das weht da schon so ein bisschen durch die Seele. Ne? Du hast mal in einem Programm gesagt, glaube ich, über Humanismus. Ne? Der Humanismus ist, wenn man was weiß, was die anderen nicht wissen und dann kann man blöd daherreden.
Passt ja vielleicht. Kam uns auch bekannt vor.
Ja, so ein bisschen auf die Klassik.
Ich mag immer den Platz über dem Orchester, wo man genau das Orchester sieht und der oder die dirigiert, weil mich das am meisten, also ich höre die Musik am liebsten live, wenn ich sehen kann, was da passiert. Ich mag das gern. Das war das erste Live-Orchester, Symphonieorchester war, da sind wir von der Schule aus nach Wien gefahren und es gab so ein Jugendabo und da war man auch einen Abend in der Volksoper und das war die verkaufte Braut. Und ich habe da runtergeschaut und war vollkommen hin und weg, dass man sowas spüren kann. Ich habe nachher dann erst erfahren, dass es wirklich tatsächlich eine der schwierigsten Stücke ist, die man überhaupt
die Ouvertüre.
Ja, die Ouvertüre. Und ich bin da gesessen und war fassungslos. Wir haben angeblich schlechte Plätze bekommen, nämlich man hat nur die Hälfte der Bühne gesehen, aber vollen Blick aufs Orchester. Und für mich war das der beste Platz, den es gibt. Ja.
Ja, da habe ich früher auch gern gesessen, immer.
Ja, die physischen Vorgänge und die chemischen und die Blicke, die in so einem großen Team, wenn da 100 Leute sitzen, ich finde das auch immer wieder faszinierend.
Ob der Dirigent, die Dirigentin wahnsinnig animierend sind oder sie sind so ein bisschen ängstlich und man spürt genau, sie haben Angst bei bestimmten meistens Bläsergruppen, ob das wirklich und also das ganze Seelenleben, was so entsteht, großartig. Oder auch so, wo man sich denkt, also da ist wirklich nur der bemüht sich da vorn, aber das ist mehr fürs Publikum, weil die spielen ja wirklich eigentlich, die schauen ihm kein einziges Mal an. Das hat meinen Sohn, den er mal mitgenommen hat, hat das am meisten fasziniert, dass der sich da so Mühe gibt und nie angeschaut wird von irgendwem.
Wir haben ja schon so ein bisschen das Thema Land oder Hören auf dem Land in der Kindheit gestreift. Ihr kommt ja beide aus der Nähe von Linz. Könnt ihr uns da ein bisschen reinholen? Wie sah das aus, wenn ihr aus dem Fenster geschaut habt? Wie war die Landschaft und wie hat euch das auch geprägt, diese Landschaft?
Ich komme von einem ärmeren Bauernhof, weil Hausruckviertel sind die reichen Bauern. Das ist die Gegend, wenn ich mich bei meiner Mutter, wenn wir Verwandte besucht haben, hat sie immer gesäuft und gesagt, mein Gott, da würde ich gern sein. Ganz eine flachere Landschaft, viel besser landwirtschaftlich zu bewirtschaften. Und ich komme so ein bisschen weiter östlich vom quasi dem ersten Hügel über der Donau. Und das ist dann eher steil und Wald und eigentlich, ja, wunderschön, aber halt schwer für die Leute, die dort arbeiten müssen. Wir haben händisch manchmal Dinge noch bearbeiten müssen, weil man mit Maschinen da umgekippt wäre. Obwohl es nicht so hochalpin ist, ist es ziemlich steil teilweise. Da so oberste, also erster Hügel vom Donautal.
Du hast auch irgendwann gesagt, Stadtluft macht frei oder das zitiert. War das für dich so eine Entwicklung von der Enge irgendwo in die Freiheit? Und wenn ja, was ist das für eine Freiheit, die du in der Stadt gefunden hast, die du vorher vielleicht nicht so hattest?
Über die Kultur wollte ich unbedingt dahin. Wenn es darum gegangen ist nach dem Abitur, wo man studiert, war für mich ganz klar, dass ich nach Wien will, weil ich da schon öfter war, weil ich schon mit 5 Jahren Rolltreppe gefahren bin in den Großkaufhäusern und runtergeschaut habe auf die Straßenbahnen, auf die Autos und mir gedacht habe, da will ich hin. Und die Freiheit ist halt eine Freiheit, dass einem niemand so auf die Finger schaut in der Stadt. Mhm. Also obwohl viele Leute sind, ist man halt freier, weil man anonymer ist, glaube ich. Mhm. Das war der Anziehungspunkt.
Ist für mich eine ähnliche Sehnsucht. Also letztendlich hat es mich auch nach Wien gezogen und auch aus dem Grund, anonymer zu sein und viel mehr Möglichkeiten sozusagen wo einzutauchen und wieder in seine Höhle der Wohnung abzutauchen oder auch anonym im Kaffeehaus zu sitzen, was ich was Wunderbares finde.
Das schreibst du auch Menschen, gerne, oder? Ja. Im Kaffeehaus?
Ich hab die Gewohnheit, dass ich am Vormittag gern mit einem Schreibbuch was konzipiere und erst am Nachmittag mich vor dem Computer setze, weil ich finde es immer so unerträglich, vor einem leeren Bildschirm zu sitzen in der Früh schon. Und vor allem, wenn mir nichts einfällt, dann mache ich alles Mögliche, das geht bis zu Staubsaugen, um nicht schreiben zu müssen. Und das, wenn man in einem öffentlichen Raum ist, wo man extra hingeht, dann bleibt man halt sitzen und schaut ein bisschen in die Umgebung, was so passiert, und dann schreibt man wieder. Aber das ist Kaffeehaus ist eine Möglichkeit, aber noch lieber irgendwo ein paar Tage nach Italien fahren und dann irgendwo in einem Café sitzen und wenn einem nichts einfällt, schaut man, was da los ist und dann schreibt man wieder, das mag ich. So als Initialzündung fürs Schreiben mag ich das sehr gerne, irgendwo hinfahren. Mhm.
Wo man auch eine andere Sprache spricht?
Unbedingt, andere Sprache. Hm. Ich fahre auch gern nach Tschechien. Mhm. Ich habe so schöne Schreibwochen gehabt in Brünn und in kleineren Städten, so immer eher langweilige Städte, also wie, nicht so touristische, so langweilige Städte, so italienische Bezirksstädte.
Wir haben noch einen anderen berühmten Österreicher auf Lager, Thomas Bernhard, der ist gern auf Mallorca gewesen.
Genau, und Madrid.
Vielleicht spielen wir das kurz, oder?
Und dann ist für die Arbeit immer am allerwichtigsten, für mich jedenfalls, jeder ist ja anders, in einem Land zu sein, wo man die Sprache nicht versteht. Weil man ununterbrochen das Gefühl hat, die Leute sagen nur angenehme Dinge und reden eigentlich nur wichtige philosophische Sachen. Und wenn man bei uns die Sprache versteht, dann hat man das Gefühl, sie reden nur lauter Schmarrn. Ne? Und so wird der Schmarrn in Spanien für mich philosophisch. Im Grund schreibe ich ja nur aus dem Grund, weil vieles unangenehm ist. Wenn alles angenehm wäre, könnte ich ja wahrscheinlich überhaupt nichts schreiben. Würde niemand schreiben. Aus einem angenehmen Zustand heraus kann man ja nicht schreiben. Außerdem wäre man blöd, wenn man schreiben würde, wenn es angenehm wäre, weil man sich ja dem Angenehmen hingeben soll, nicht? Das muss man ja ausnützen. Und wenn Sie in angenehmer Stimmung sind und sich an den Schreibtisch setzen, zerstören Sie sich ja die angenehme Stimmung. Und warum soll ich mir die zerstören? Ich könnte mir vorstellen, dass Ihr ganzes Leben nur in angenehmer Stimmung lebe und überhaupt nichts schreibe. Aber da es eben, wie gesagt, eine angenehme Stimmung nur stundenweise oder nur kurze Zeit gibt, kommt man immer wieder zum Schreiben.
Könnt ihr da andocken?
Dem ist nichts hinzuzufügen. Der Thomas Bernhard hat sich ja einen großen Vierkantbauernhof renoviert und gekauft und renoviert. Und dann haben ihn immer Leute gestört. Ne? Weil der ist berühmt geworden und immer mehr haben dann sind gelagert vor seiner Tür und so. Dann hat er sich einen zweiten, kleineren Bauernhof gekauft, der weiter im Wald drinnen ist, damit sie ihn dort nicht finden. Aber sie haben ihn dort gefunden. Und natürlich war jede Störung, die da mitten im Wald passiert, noch ärger als die an der Straße. Und dann ist er wieder nach Wien gegangen zu seinem Lebensmenschen im 19. Bezirk und das war viel besser dann. Mhm. Also die Anonymität der Großstadt ist am Land, findet es, also ich finde das schwierig am Land, wenn man so den Nachbarn erzählen muss, am Gartenzaun, woher man kommt, wohin man geht und es ist schwer.
Mhm. Ja. Und wie ist man anders deformiert in der Stadt oder auf dem Land? Ist natürlich so ein bisschen Klischee alles, aber...
Ja, Klischee ist das, dass man halt in der Stadt deformiert ist, wenn man zu viele Leute sich aussucht, die man trifft und die alle dieselbe Meinung haben, was ja stimmt zu einem Teil. Und in der am Land ist man deformiert, weil man dauernd Leute trifft, denen man über den Weg läuft und die nicht dieselbe Meinung haben und so Strategien entwickelt. Ja, also da kommt noch Corona jetzt, sagt mein Bruder, trifft er oft auf Leute, die erzählen ihm wahnsinnigen Schwachsinn und man möchte sich ja nicht mit allen zerstreiten und was tut man dann? Und mein Bruder sagt dann immer so sinnierend so, ja, und dann wechselt er das Thema und dieses ja, kann Zustimmung bedeuten, aber es kann auch bedeuten, du bist ein Vollkoffer. Mhm. So wird man halt am Land anders deformiert.
Mhm. Wie war das bei Bruckner? Der ist ja auch eigentlich in der Klassik so als der Bauernkomponist bekannt. Wie ist er natürlich durch das Land geprägt?
Naja, ist natürlich eine völlig andere Zeit sozusagen. Wir sind da im frühen 19. Jahrhundert. Kein Strom, alles andere, unglaubliche Kindersterblichkeit. Aber sicher in der Musikgeschichte bemerkenswert, dass er einer der wenigen ist, die vom Land kommen oder nicht aus einem urbanen, kirchlichen, aristokratischen oder was immer Kontext. Aber er war ja kein Wunderkind als Komponist. Sucht sich, da musste er ein Sensorium haben, den nächstmöglichen Meister, der ihm was beibringen kann. Da geht er von Gronsdorf manchmal zweimal am Tag nach Enns. Das ist die älteste Stadt Österreichs, 12:12 haben wir in der Schule
gelernt. Wie weit ist das weg?
Ja, 2,5 Stunden Gehzeit. Das muss man sich vorstellen. Mhm. Zweimal, dann war er 10 Stunden unterwegs, weil er einen Dienst als Organist oder in der Schule was hatte. Da war der Zinetti, weil der hat wohltemperiertes Klavier, der hat einen Kontrapunkt, der war sozusagen herausragend in diesem... Dann ist er eh wieder St. Florian und immer, und dann wird Domorganist zwischen 55 und 68 in Linz, die Kirche, der alten Dom gibt es ja nach wie vor, mit der originalen Orgel. Und da wird der Bruckner sozusagen, war ja ein legendärer Organist, der sozusagen von Weltrang relativ. Und dort macht er Fernstudium dann beim Sechter in Wien, schriftlich oder mit dem Donaudampfschiff, flussabwärts 19 Stunden zurück, 55 Stunden nach Linz und studiert dort quasi bis 68. So hat er ja eigentlich eine Studienzeit von 3,5 Jahrzehnten, was ja auch faszinierend ist. Mhm.
Aber später dann mit den Wienern hat er schon Schwierigkeiten gehabt, ne?
Der kommt da in eine Schlangengrube und ist ganz naiv und kennt sich gar nicht aus, was da passiert, oder?
Ja. Ich meine, Wien war eine Großbaustelle. Der Antisemitismus und dieser Kapitalismus, das liegt ja alles in der Luft, sozusagen schon. Und dann kommt der vom Land und soll sich da zurechtfinden und gleichzeitig sucht er Erfolg mit seinen Symphonien, die er endlich mit über 40 Jahren auf den Markt wirft.
Und dann dirigiert er seine Sinfonie selbst und dann laufen während des Konzerts gehen nicht nur das Publikum, sondern auch Musiker gehen von der Bühne.
Bei der dritten 1877, ja. kannst du eigentlich nur in die Donau gehen, aber er hat weitergemacht.
Das hast du auch mal beschrieben, dass es dir früher mal so ging, oder? Dass das Publikum auch mal rausgegangen ist und so deine ersten Bühnenerfahrungen? Ja, aber
das war schon auch provoziert. Ja. Das war so das wildeste Programm. Und was da zusammengekommen ist, ist, dass ich mit so, das war eher so eine Hinrichtung des traditionellen Kabaretts. Und ich habe dafür den Kabarettpreis bekommen. Und dann bist du in all diesen traditionellen Kleintheatern des deutschen Kabaretts, wo wiederum das eingefleischte Stammpublikum sitzt, die wiederum das total schlimm finden, was ich mache, und dann rausgehen. Also es war eine komische, ja, aber man war schon ein wilder Hund, aber gleichzeitig habe ich es auch nicht verkraftet so ganz. Also ich war dann wirklich nach diesem Programm fertig. Ich habe mir gedacht, diesen Widerstand, das stemme ich nicht. Ich muss irgendeine andere Möglichkeit suchen.
Was hast du dann gemacht?
Statt Provokation habe ich dann für mich halt mir das so zurechtgelegt, dass Irritation für mich was Besseres ist. Das habe ich dann so. Ich habe dann Programme gemacht, die so harmloser daherkommen und vielleicht dann irgendwie was entwickeln aus der Harmlosigkeit heraus. Das entspricht mir, glaube ich, mehr.
Interessant.
Also hat es dich eigentlich mehr zu dir selber geführt auf eine Art?
Oder mir gezeigt, was ich nicht kann. Nämlich das Schreiben kann ich schon, aber das dann spielen, so mit richtig Widerstand aus dem Publikum, da merke ich auf der Bühne, dass ich schlecht werde. Es gibt ja Leute, die blühen auf. Der große Kollege Georg Schramm ist immer aufgeblüht, wenn er Widerstand hatte aus dem Publikum. Da ist er noch besser und noch größer geworden. Und das habe ich nicht. Ich werde kleiner, wenn zu viel Widerstand ist.
Ist das eigentlich, es kommt mir so in den Sinn, dass man, wenn man vom Land kommt in der Stadt, mehr das Bedürfnis hat, geliebt zu werden, nämlich in der Stadt geliebt zu werden? Glaubst du das? Oder ist das?
Oder man geht in die Stadt, um geliebt zu werden.
Ah, ja.
Ich glaube, das ist schon ein gewisser Narzissmus, der schon in einem angelegt ist. Alle neurotischen Persönlichkeiten am Land, wenn sie Glück haben, flüchten in die Stadt und können, wenn sie noch mehr Glück haben, aus ihrem Defekt irgendwas schnitzen, was sich verkaufen lässt.
Ist der gelungen. Aber du bist ja schon, wir haben dich ja gestern erleben dürfen in der Fabrik und du, also es war ja schon berauschender Applaus zwischendrin, also du bist ja eine große Bühnenfigur. Aber wie hat sich das entwickelt von diesen Erfahrungen zu heute? Also wie ist denn dein Verhältnis zur Bühne? Wie hat sich deine Haut auch entwickelt? Also wir hatten vorhin das Thema dicke Haut, dünne Haut.
Das kann ich gar nicht so sagen. Man lebt so einfach in Projekten. Das heißt, man macht einmal ein Projekt. Ich habe danach, nach diesem sehr provokativen Kabarettprogramm, habe ich mal etwas gemacht zur Erholung sozusagen, was wie ein Theaterstück war, ohne vierte Wand. Und man spielt das den Leuten vor, weil ich wollte nicht mehr diese direkte Sache erleben. Und das war super. Und dann in der Gegenbewegung wollte ich wieder eher mit den Leuten arbeiten. Und dann habe ich was entdeckt, was mir sehr geholfen hat, wie man Provokation so in eine Richtung treiben kann, dass sie mehr einen guten Rhythmus hat. Und das war, dass ich irgendwo in einem Plattenladen in den 80ern in Wien entdeckt habe ein Album, ein Doppelalbum mit Stand-Ups von Woody Allen und eine Schallplatte mit Lenny Bruce. Das war ein sehr berühmter Comedian der 50er Jahre, der ganz provokant war. Für die damalige Zeit eigentlich wahnsinnig provokant. Und da habe ich mir dann gedacht, das ist eine Möglichkeit, wie man mit einer gewissen Entertainment-Attitüde trotzdem schlimme Dinge machen kann. Aber man surft da drauf. Also es fällt nie runter. Und das Publikum kann gar nicht so reagieren, weil wenn man ein gutes Tempo hat, dann werden die in was reingetrieben. Und das schützt mich ja auch. Und dann habe ich so eine Methode gefunden, wie man provozieren kann, ohne dass man auf der Bühne sofort die Folgen erleiden muss.
Also so eine Balance aus Offenheit und...
Und so einen angeblich assoziativen Monolog, der natürlich geschrieben ist, aber der einen gewissen Flow hat, wo die Leute so in was reingezogen werden.
Wenn wir jetzt schon so bei Rhythmus und Proportionen sind, muss ich auch so an lange Bögen denken, die dir ja auch ganz, ganz wichtig sind. Also du bist ja auch kein Freund davon, jetzt so Snippets zu extrahieren aus deinen Stücken, so einzelne Gags und dann irgendwie über die sozialen Medien zu verbreiten. Das trifft sich ja auch eigentlich ganz gut mit Bruckner wieder, ne? Der ja auch lange Bögen hat, die man aushalten muss oder die man mitvollziehen muss. Ne?
Ich muss ehrlich sagen, ich halte ja Wagner-Opern nicht aus. Ich bin halt überhaupt nicht. Opern sehr schwer. Und da war Bruckner für mich plötzlich so, ja Wahnsinn, das so möchte ich das. So den großen Bogen. Das ist schon, weil sie so in gewisser Weise so eine geradlinige Musik ist, die trotzdem so in sich so kompliziert ist und also aus einer Not auch oft herauskommt. Das hat nichts Geschmeidiges, überhaupt nicht, sondern das steht so da, entweder steht es da oder es ist in sich so ganz fast psychotisch. Also ich finde das ganz faszinierend. Wahrscheinlich, ja, weil es auch sehr katholische Musik ist.
Ich finde katholisch ziemlich umfassend. Ne? Aber das ist halt im ersten Moment, gerade bei meinen Symphonien, es wird ja immer gleich ein Riesenraum aufgeschlagen. Ob das ein Tremolo ist oder irgendwie es tropft was herein oder wie in der fünften, dass wie wenn ein Löwe sozusagen einen Käfig ausgeht. Irgendwie, es ist eine Spannung für was Großes. Für mich ist das immer so. Im ersten Moment dann schlagt sich dann auch noch irgendwie ein Riesenthema an. Wenn ich nur an die siebte denke, ich weiß nicht, wie viel Takt dieses Thema hat. Aber gleichzeitig auch dieses Zerklüftete, was er schafft unter diesem ganzen Bogen, weil auf einmal bricht er dann ab und dann habe ich das Gefühl, da singt jetzt wer einsam im Eck, im nächsten Moment kommt wieder ein Riesenchoral. Es ist ja nicht nur mächtig, es ist ja wahnsinnig intim gleichzeitig.
Es ist zerrissen, ja, oder?
Finde ich auch, also richtig, eigentlich disparat. Und ich denke dann immer an den Wittgenstein, der dann geschrieben hat, der offensichtlich auch Schwierigkeiten hatte mit Bruckner und dann sagt, eines Tages sagt, aber jetzt höre ich es als Organismus. Vor allem erkennt man das Mosaik oder diese Klüfte, das gehört ja alles zusammen. Manchmal auch durchgeknallt, ich denke auch nur an die Urfassung der Dritten, wie durchgeknallt das ist, welcher Steinbruch, fast Free Jazz. Unglaublich schwer zu spielen, also wo er vielleicht auch sozusagen nur am radikalsten ist. Ich muss ja ehrlich sagen, so ein Siebter ist ja unglaublich populär, wo natürlich die Symmetrien und alles sozusagen stimmt. Ich persönlich durchaus mehr Schwierigkeiten, auch wenn ich sie sehr gern mag, weil die fast zu ausgebügelt ist, für mich. Mhm. Aber diese frühen, diese Urfassungen, wo er so daherkommt, auch unbeholfen vielleicht auch. Ich liebe das.
Ja.
Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen der Habitus eines Improvisationsmusikers, der da einen Komponisten steckt. Mhm. Der sagt, heute mache ich über das Thema so und am nächsten Tag so. Und er muss in seinem kompositorischen Prozess relativ schnell gewesen sein. Man darf nicht vergessen, er war wie Maler ein Ferienkomponist oder am Abend, wo er quasi von der als Lehrer heimgekommen ist und nur ein paar Stunden vor der Jausen, wie man sagt, oder dann ist er halt ins Wirtshaus gegangen in Wien mit seinen Schülern, ein paar Stunden komponiert hat, oder halt in den Ferien, wo er dann in St. Florian die Stücke fertig geschrieben hat. Da war er relativ schnell. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was, es hat auch was Improvisatorisches.
Wo wir gerade bei Publikumsresonanz sind und ihr euch austauscht darüber, wie ihr so den Bruckner empfindet. Wie ist das bei dir, Josef? Denkst du darüber nach, was du beim Publikum möglicherweise auslöst? Ist dir das wichtig?
Ja, das ist eigentlich Teil des Ganzen, weil es wird ja sozusagen erst fertig, das Ganze, wenn es beim Publikum ist. Und es kann ja was vollkommen falsch, es kann was total in die Hose gehen, wenn es falsch aufgenommen wird. Also es ist immer der Kampf bei mir so, dass ich einerseits relativ ambivalente Texte schreibe und dann als Bühnenmensch das dann aber möglichst so machen möchte, dass man geliebt wird. Das heißt, man baut extra eine besonders umwegsame Strecke, wo man dann mit einem dreifach gefederten Geländewagen drüber fährt. Es ist so eine schizophrene Situation und man muss, und dann dazu spiele ich ja auch sehr oft, das ist ein bisschen wie Musical, weil ich einfach sehr oft spiele, und da muss man immer wieder schauen, dass man zurückfindet und dass man sich's nicht zu bequem macht auf der Bühne, weil man es irgendwie kann, man es ja auch gut. Und dann kann was auch ausleiern. Also es ist immer so ein Kampf, wie kann ich den Mut des Autors irgendwie auf die Bühne hinüber retten, finde ich bei mir. Und da ist halt so, dass die Reaktion der Leute, die macht das Ganze erst fertig zu etwas. Die macht das Ganze erst zu was. Und wenn die Reaktionen zu gemütlich haben, dann muss ich mich hinterfragen. Gleichzeitig spielt man manchmal in unangenehmen, schlechten Räumen, die nicht so gut sind. Und dann spielt man vielleicht eine Spur zu eindeutig, weil man Angst hat, dass sich das in dem Raum überhaupt nicht ausgeht. Dann gewöhnt man sich vielleicht irgendwas an. Also es ist immer so eine Entwicklung.
Vielleicht hören wir einfach mal rein. Hier kommt ein Ausschnitt aus einem aktuellen Programm Harder on Ice.
Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich endlich Ja sagen kann zu mir. Das ist so schön. Manchmal sage ich sogar okay. Zu mir selber. Ja, es ist niemand anderer da. Ne? Ja, manchmal sogar okay, Boomer. Ja, zu mir selber. Oft sage ich, Josef, Boomer, super erwischt, zum richtigen Zeitpunkt auf die Welt gekommen, der nächsten Generation alles wegfressen, am Schluss schmerzfrei sterben. Hey! My Generation, oder? Wir haben alles abgeräumt, aber das ist wurscht, nach uns kommt nichts mehr. Also, dass nach uns viel kommt, ich glaube das nicht. Überlegen Sie mal, wenn so überorganisierte Schimpansen einmal die Atombomben haben, was glauben Sie, wie lange geht das gut? 100 Jahre, 150 Jahre, vielleicht nur 80? Es ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir sitzen am Knöpfel bei den ganzen Atomraketen schon wieder. Wir, die alten Wichser mit den gefärbten Haaren. Vielleicht wollen wir es am Schluss nochmal richtig krachen lassen. Batti, batti, batti. Und wir bomben uns und alle verschlafenen Millennials zurück in die Steinzeit. Aber, liebe Millennials, falls wer da ist, die Steinzeit war eine geile Zeit. Es war super, alles war biologisch. Saubere Luft, keine überhöhten Mieten. Man hat sich nicht rasieren müssen in den Achselhöhlen. Überhaupt kein Beauty-Stress. Stattdessen Low-Carb-Food. Im Winter gemeinsames Intervallfasten. Die Steinzeit war super. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wieso sind wir weg von der Steinzeit. Wissen Sie das? Nur weil immer der eine dem anderen den Schädel eingeschlagen hat. Echt jetzt? Deswegen müssen wir jetzt alle Sozialversicherung zahlen. Na geil. Gut, ich möchte nichts beschönigen. Es gibt zwei entscheidende Nachteile an der Steinzeit. Die kriegen wir nicht weg. Sehr schlechtes Netz. Kein Filterkaffee, aber das halte ich aus. Ich freue mich auf die zweite Steinzeit nach dem Atomschlag. Ein paar von uns werden es noch miterleben. Ja, die Menschen werden wieder bescheidener, werden hoch an der Zeit, endlich wieder bescheidener, gläubiger. Ich sage Ihnen was, ich werde jetzt selber wieder gläubiger im Alter. Ja, ich war nach langer Zeit jetzt unlängst sogar in einer Messe, in einer Yogamesse. Da war eine Astrologin, die hat mir ausgependelt, ich habe einen unerkannten Herzfehler. Seither spüre ich das. Aber sie hat gesagt, alles kein Problem, kann man alles beheben mit Meditation. Herrlich, ich möchte mit Meditation so weit kommen, dass wir endlich alle am Arsch vorbeigehen. Meditation hilft mir wahnsinnig bei so Smalltalk-Situationen. Smalltalk, wenn so unfassbar öde Menschen dermaßen an faden Scheiß daherreden und sie hören nicht auf, mach immer Meditation. Oh, da trifft ihr in eine transzendentale Dimension, aber von außen schaut's aus, als würde ich total konzentriert zuhören. Oh, zuhören ist ganz wichtig. Bitte, habe ich das schon gesagt? Wir müssen mehr zuhören. Wenn du zuhörst, lernst du etwas Neues. Wenn du sprichst, wiederholst du nur, was du schon weißt. Von wem ist das? Von wem ist das? Natürlich vom Dalai Lama. Ach, der Dalai Lama. Aber warum hält er dann nicht die Fressen?
Das war ein Auszug aus Haders Programm Harder on Ice vom Deutschen Kleinkunstpreis. Das Programm läuft auch noch eine Weile. Jetzt gehen wir mal zurück ins Gespräch.
Oder das Publikum bekommt nichts zu trinken vorher. Ist ja auch eine schlechte Ausgangssituation.
Wenn die nichts trinken?
Ja.
Ja? Ich weiß es nicht genau. Es ist so, manchmal denkt man sich nach der Pause, jetzt haben sie was zum Trinken gekriegt. Aber es kann auch sein, dass das wieder... Ich glaube, es ist oft der Raum. Also ein Theaterraum hat andere Reaktionen als ein Club.
Und du reagierst dann auch, oder? Auf einen anderen Raum? Das ist eigentlich auch jedes Mal ein bisschen eine andere Fassung deiner
Show. Ja, also wenn man länger in einem Raum spielt, dann kann man sich besser einstellen drauf. Und da kann man dann irgendwie feintunen. Und wenn das Publikum zu viel lacht oder wenn zu eindeutig ist, dass das jetzt lustig und schön ist, dann muss man irgendwie was unternehmen und muss es kantiger machen oder den Rhythmus des Gegners brechen. Also es ist wie bei einer Fußballmannschaft, dass man, ich möchte mir nicht den Rhythmus von meinem Programm gerne so zerstören lassen von zu viel. Also was im Kabarett früher, es ist ja immer weniger üblich, aber so Zwischenapplaus und all diese Sachen, dass man die verhindert. Weil das ja eigentlich gedacht ist, nicht als so ein Abhaken von Pointen. Ja, also man ist da manchmal besser und schlechter, auch je nachdem, wie viel Kraft man gerade hat.
Ich finde das interessant mit dem Raum. Wenn du in einem Raum sozusagen immer wieder kehrst, dann kennst du den Raum, aber es sitzt ja trotzdem immer doch zu hohem Maße auch an das Publikum da.
Ja.
Aber das Wissen um den Raum hilft schon mal mit dem Publikum, das vielleicht anders reagiert, umzugehen, weil die werden ja nicht immer gleich reagieren.
Ja, aber trotzdem ist es so oft so, dass ein Raum ziemlich ähnliche Reaktionen schafft, weil es hat doch viel mit der Akustik zu tun. Ein Raum, wo der ansteckender ist, wo das Publikum sich gegenseitig mehr hört und dadurch traut man sich stärker reagieren. Dann gibt es so Theaterräume, die sehr trocken sind, wo auch so eine Theatersituation ist, wo man eher vorsichtiger ist mit seinen Reaktionen. Und das ist immer, das ist aber auch der Grund, warum man es öfter machen kann, weil es immer ein bisschen anders ist.
Ist in der Musik ja eigentlich genauso, ne? Also auch wenn man jetzt als Musiker von der Bühne aus denkt, also es gibt Akustiken, wo man sich sehr, sehr gut hört auf der Bühne jetzt. Vielleicht noch gar nicht davon, was das Publikum zu hören bekommt. Und je besser man sich hört auf der Bühne, desto einfacher wird für die Musiker auf der Bühne die Kommunikation und damit auch leichter, das zusammen zu spielen. Und das kann richtig, richtig beflügelnd sein, oder?
Ich finde das mit dem Raum einen wichtigen und schönen Gedanken. Mir ist nur der Musikverein jetzt in Sinn. Natürlich ist diese goldene Kiste, die natürlich auch viel Nimbus auch mitbringt, aber sie hat natürlich eine spezielle Akustik.
Ja, es gibt
Geschichte, die imprägniert, oder?
Es gibt furchtbare Dinge, die dort veranstaltet werden.
Ja, absolut.
Wenn so Originalklang-Ensembles, weil sie sehr berühmt sind, dann im Musikverein musizieren und du sitzt ganz hinten mit schlafenden Japanern und denkst dir, würde ich das doch auf Kopfhörern hören? Das ist so leise und so, es passt nicht von der Dimension her. Das ist einer der Gründe, warum ich dann, weil ich habe gern so eher Kammerorchester und kleinere Ensembles.
Das ist der Salzkurs.
und deswegen außer eben wenn es dann zu Buckner oder so später, aber alles vorher ist ja schöner, weil es mehr dem Original entspricht, wie es gedacht war. Und deswegen ist oft das Problem, dass die dann in überdimensionierten Räumen spielen, diese Orchester, oder?
Vielleicht kommen wir mal vom Raum nach innen, also zum inneren Raum, weil das spielt ja auch eine Rolle. Du gehst auf die Bühne ja jedes Mal mit einer anderen Verfassung wahrscheinlich, oder?
Und man kann halt, weil man allein ist, das benutzen. Aber wenn man müde ist, dann spielt man müde. Was in meiner Figur gerade sehr gut geht, das ist so ein saturierter Kabarettist, der alt und müde ist. Da kann man die Müdigkeit benutzen. Wichtig ist immer, dass man, das lernt man eh, glaube ich, schon auf der Schauspielschule, dass man immer das benutzen sollte, was da ist und nicht dagegen arbeiten. Und man muss immer, vielleicht ist gut, wenn man sich klar wird darüber. Ist das bei Musikern und Musikerinnen auch so, dass es gut ist, die eigene Verfassung am Abend so ein bisschen sich bewusst zu machen? Also für mich ist es immer so wichtig, dass man so ein bisschen registriert, wie man drauf ist und überlegt, was könnte man davon verwenden, wie kommt man so heute durch. Und da habe ich so eine Phase, wo ich immer so sitze, eine halbe Stunde vor der Vorstellung, gern hinterm Vorhang im Finstern, und die Leute kommen rein, man hört, da gibt es ein Publikum, das hereinkommt, und man entspannt sie und überlegt ein bisschen.
Versuchst du auch mal dagegen zu arbeiten, also dich irgendwo reinzubringen in eine andere Stimmung, wenn du merkst, du bist jetzt einfach auch mal schlecht drauf?
Das oder? Hilft nichts. Mhm. Das hilft nichts.
Immer mitgehen.
Aber wenn man wirklich in einer extrem schlechten Stimmung ist, dann ist ein anderes Phänomen, nämlich, dass man ja dem entkommt auf der Bühne. Mhm. Das heißt, man kommt in einen anderen Zusammenhang, in eine ganz andere Existenz ein bisschen, weil es ja doch irgendwie Schauspiel ist. Und man kann vor den momentanen Problemen flüchten und man spielt dann eigentlich gut, weil man sich davonrennen kann.
Und zu gut gelaunt, kann das auch schlecht sein?
Na, das kann man super verwenden. Und man hat auch dann die Kraft und den Mut, ein paar Dinge ein bisschen widerborstiger zu spielen. Aber das ist wie bei Bruckner, ne? dass man neigt ja zu glätten. Mhm. Wenn man was oft spielt auf der Bühne, dann neigt man zu glätten und die Kanten zu verlieren.
Ja, genau.
Hast du auch mal getrunken vor einer Show? Also deine Bühnenfigur ist ja Alkoholiker im weitesten Sinne. Ja. Hast du das auch mal selber ausprobiert?
Ja, man probiert alles aus. Ich habe mal für die zweite Hälfte, weil die so unverschämt beginnt und so ganz unverschämte, niedrige Witze hat, habe ich tatsächlich, um das auszuhalten, am Anfang ein bisschen so ganz wenig Wodka getrunken. Unbedingt kein Bier oder kein Wein, weil Wodka ist, habe ich mir eingebildet, dass man da noch die Helligkeit behält. Und es war wirklich sehr wenig, aber ich habe mir auch gedacht, ich habe super gespielt, ja, und dann, wir zeichnen manchmal auf, um ein bisschen klar zu werden, wie das ist notwendig, die Kamera ist da ganz böse, und da sieht man plötzlich ein kleiner Wodka und das Gesicht ist schlaff, die Augen sind tot, die Bewegungen sind müde, man fuchtelt eigentlich nur herum. Dann hört man schnell wieder auf mit sowas. Das ist nicht gut.
Wie kamst du auf das Programm in dem Sinne von Wut, haben wir uns gefragt. Hast du eine Wut in deinem Leben, in der Gesellschaft zu bestimmten Themen, die dich da auch so hingeführt
haben? Eher Notwehr, denke ich mir, dass man selber nicht so klarkommt mit verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen. Und dann schreibt man ja am Anfang das auch für sich selber.
Mhm. Als Therapie, als...
Ja, also um damit klarzukommen, um sich das vom Leib zu halten, um eine Position dazu zu entwickeln, dass man nicht überschwemmt wird vom Wahnsinn der Zeit, so vielleicht hochtrabend gesprochen. Also weil ja alle Leute jetzt Angst haben und sagen, in was für Zeiten, und alle Gewissheiten, immer diese Nachkriegsgewissheiten, in denen vor allem meine Generation noch aufgewachsen ist, das löst sich alles auf und da ist man ja normal als Mensch oder als Bürger auch irgendwie von Unsicherheit befallen. Und da ist Satire ganz gut. So eine Satire, die grimmig ist, ist so ein bisschen wie ein Mentholbonbon, also wo man so ein bisschen das Ganze ein bisschen sich zurechtdrückt.
Das Grimmige und hilft auch das über sich selber Lachen?
Ja, ja, also das kann ich aber ganz gut. Das kann ich ohne Kabarett auch ganz gut. Ja. Wenn richtig es ganz eng wird, dass man dann so eine kleine Außensicht einnimmt und ein bisschen auch lachen kann, weil es ja eh wurscht ist. Das kann ich ganz gut.
Bei aller Grimmigkeit oder Zugespitztheit auch und Gnadenlosigkeit, mit der du jetzt zum Beispiel diese Figur spielst, habe ich doch den Eindruck, dass du deine Figuren doch dann auch trotzdem, zumindest ihnen mit Mitgefühl begegnest oder mit so in Indien in deinem Film zum Beispiel, fand ich das ganz.
Es ist auch bei dem Programm so, dass zum Beispiel diese Figur des alten weißen Mannes, der ganz grässlich ist im Verlauf des Programms, dass der in so einem sanften Wahnsinn endet, wo man sich denkt, ja, jetzt mag man ihn doch wieder, weil er so runtergerockt ist nachdem er vorher so richtig dekonstruiert worden ist, dass das so in einem schönen Wahnsinn endet. So ein Narr, ein alter Narr. Das mag ich schon gern, dass die Emotionen nicht so ganz draußen sind bei einem Kabarettprogramm, sondern dass Emotionen, nicht nur die Wut oder der Grimm und die Bosheit auch, die auch drinnen sein muss, dass da was Schönes auch vorkommt. Idealerweise am Schluss, damit die Leute heimgehen und sagen, wir kommen wieder mal.
Norbert, du hattest im Vorgespräch, das haben wir uns notiert, Clown spielen und seine Ruhe haben.
Ich selber habe oft die Erfahrung, wenn man nicht so ganz ernst genommen wird oder unterschätzt wird, ist das gar nicht so schlecht. Weil dann spazierst du irgendwo rein und kannst dich dann irgendwie ausbreiten, und wenn du überschätzt wird, dann lassen sie sich bei der Tür nicht rein. Das ist eine Erfahrung, die ich persönlich auch im beruflichen Kontext immer wieder mache. Und wenn man sozusagen offensichtlich, und ich glaube mich auch zu den Menschen zu zählen, die gut und gern über sich lachen können, hat das ja in gewissen Kontexten, sodass man nimmt sich nicht ernst und bringt gleichzeitig einen Schutz und sozusagen auch den Schutz, ein bisschen unterschätzt zu werden und dann ja sozusagen hineinzugehen und dann sich auch ausbreiten zu können und die Möglichkeit, den auf den Tisch zu legen. Das ist durchaus eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe und genutzt habe.
Bist du noch eine Generation, die Karl May gelesen hat in der Kindheit?
Wenig, aber ein bisschen noch.
Na, weil dieses Unterschätztwerden ist so typisch. Ja, ja. Das ist so für Kinder, die es schwierig haben in der Peer Group. Ja. Heutzutage ist das ja nicht mehr lesbar. Es war ja auch schon damals nicht mehr lesbar, aber es war irgendwie, man war da blind dafür. Aber dieses Hochneurotische, da kommt in jedem Buch mindestens dreimal vor, dass er schwer unterschätzt wird und es dann allen zeigt. Ich finde immer lustig, wenn gestritten wird, ob man Winnetou noch zeigen kann und dass man da, man darf das nicht mehr. Es ist unlesbar, es ist historisch spannend, wie das 19. Jahrhundert drauf war, aber man kann das ja nicht mehr lesen. Martin, ja.
Aber das ist hier eine große Diskussion, ne? Mit den Grenzen des Sagbaren auch in der Comedy-Welt, aber du fühlst dich davon noch nicht so eingeschränkt.
Ich finde das spannend. Weil ich sage ja viele Dinge, die man nicht sagen darf in dem Programm und die eigentlich nicht sagbar sind. Aber ich bilde mir zumindest ein, weil das eben so einen Bogen hat, dass das geht. Und dass man sich damit auch, es ist ja auch irgendwie ein sich lustig machen über diese angebliche Grenze und was man nicht mehr sagen darf und dieses Weinerliche meiner Generation, das ist ja auch ein Stück weit dieses Programm, ein Kommentar, das ich gerade spiele zum Thema.
Ist das anders in Österreich als in Deutschland? Also ist das
ein bisschen, es gibt nicht diese Front. Also in Deutschland gibt es ja richtig in meinem Berufszweig eine Front. Da gibt es die einen, die so sagen, was man alles nicht mehr sagen darf, und die sozusagen, es gibt die Rechten und es gibt die Linken. Das ist bei uns gibt es ein paar Die haben denen, wie man schön sagt, hat es was ausgehängt über Corona, aber über die Corona-Zeit hinweg. Aber es gibt nicht so eine politische Haltung, die da, also zwei Haltungen, die so richtig gegeneinander sich befetzen. Dafür ist das Land wahrscheinlich auch zu klein. Aber in Deutschland finde ich das ein bisschen schade auch, aber wahrscheinlich geht es auch nicht anders, dass sich da wirklich zwei Lager gegenüberstehen. Das merkt man nur, wenn man in der Szene ist. Das ist jetzt nicht das große Thema. Aber
es fehlt aber auch die Rolle eine andere, dass es hier so ein bisschen moralischer konnotiert ist, so Comedy.
Ja, das kann sein. Bei uns ist Kabarett immer, kommt vom Volkstheater her. Und das heißt, der Unterschied ist eigentlich, es steht immer ein Trottel auf der Bühne, der sagt, alles ist super, während eben das klassische Kabarett, da steht ein sehr intelligenter Mensch auf der Bühne und sagt, alles ist schlecht. Und weil wir so diese Tradition vom Volkstheater her haben und das alles immer sehr oszilliert und es nicht diese Bekenntnissache gibt oder dass der Kabarettist immer eins zu eins das sagt, was er sich denkt, zumindest in der Tradition, kann sich das auch nicht so bilden. Mhm.
Und über das Kabarett hinaus ist es so, dass vielleicht in Österreich Zwischentöne
überlegt, ist das Schaukelnde, das Oszillierende österreichische, auch das Opportune? Ja,
kann auch einfach bequem sein, das Schaukeln. Ja, genau. Also das ist nicht ein Qualitätsmerkmal an sich.
Nein.
Ja,
aber, aber beweglich sein.
Ja. Ja,
wie es passt.
Also, es kommt aus der Unterhaltung heraus und es hat die Tradition, auch im Bayerischen, wenn man denkt an den großen Gerhard Polt, die Tradition ist, dass man das, was man zu sagen hat, indirekt sagt. Mhm. Und man muss das sich herauslesen und es ist nie ganz, die Botschaft ist nicht ganz klar. Mhm. Ja, und das ist das Spannende, wenn man will, an dem südlichen Kabarettbereich.
Ist das auch mit so einer jüdischen Humortradition in Wien irgendwie verbunden?
In Wien, das glaube ich, das ist aber nicht, ich habe keine wissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben, sondern das Studium abgebrochen. Aber man könnte mal forschen, ob dieser schwarze Humor in Wien sehr stark ein jüdischer Humor ist, weil das ja ein großer Schmelztiegel war, während der Monarchie und viele ganz berühmten Autoren, so wie Josef Roth, direkt aus Galizien, aus der Westukraine hergekommen sind oder so wie Stefan Zweig, die zweite Generation ist von Juden aus Galizien. Also und das ganze Kabarett, das ich als Kind im Fernsehen gesehen habe, war alles jüdisches Kabarett von Menschen, die vertrieben wurden, wieder zurückgekommen sind und hier weitergemacht haben.
Kreisler auch?
Ja, ganz klar.
Ich serviere jetzt schon so lang, dass ich's kaum glaube, Kaffee und Torte, Braten, Weine, Biere den Gästen im Hotel zur goldenen Traube. Sie essen, sie beschweren sich, ich kassiere. Sie essen große Steaks und kleine Fische, sie spucken aus, sie bleiben mir was schuldig, sie legen Macaroni auf die Tische. Mir geht's nicht schlecht, ich bin nur ungeduldig. Ich werde nicht der Erste sein, der Handgranaten streute. Ich werde auch nicht der Letzte sein, so viel weiß ich schon heute. Und wenn der Fackeln Widerschein die Straßen hell erleuchtet, im Kampf für die Entmachteten und die Verachteten, krieg ich statt Trinkgeld einen Eimer Blut, dann geht's mir gut, dann geht's mir gut. Ich werde nicht der Erste sein, dazu fehlt mir die Güte. Ich werde auch nicht der Letzte sein mit Bomben in der Tüte. Ich bringe dem Herrn Staatsanwalt sein Erdbeereis mit Früchten. Und wenn dann dieser nimmer satt im Schlund mein Messer hat und mit der Nase in den Früchten ruht, dann geht's mir gut, dann geht's mir gut.
Das Dunkle hatte Bruckner ja auch, ne? Also dieses, was wir ja hier manchmal Österreich unterstellen, diesen Hang zum Morbiden oder auch so ein bisschen bewundern aus der Ferne manchmal.
Ja gut, ich glaube, er hatte sicher im Wesen und diese Nekrophilie, die bei ihm ja sozusagen ausgeprägt war, ja auch ein bisschen eine Mode im 19. Jahrhundert, das war jetzt auch in seinem Kontext zu sehen.
Leichen angucken, oder?
Leichen angucken, denn unbedingt
die Schädel,
die Schädel von dabei sein bei der Exhumierung von Beethoven und Schubert und ein Bild der toten Mutter sozusagen anfertigen zu lassen und das bei Lebzeiten, gut, das hat dann noch eine andere Dimension, hinter einem grünen Vorhang immer in der Wohnung zu haben oder wieder dieser mexikanische Habsburger dann irgendwie, der wurde gekillt und nach Wien, den wollte er unbedingt sehen, um die Deformation auch zu sehen. Oder Ringtheater Brand, wo er ja sozusagen eine Karte hatte, aber dann doch nicht ging in Hoffmanns Erzählungen. Aber gegenüber gewohnt hat dann, sich am nächsten Tag Zutritt zu verschaffen und die Leichenberge zu sehen. Wenn man jetzt sieht, wie er bestattet ist, kann man da sozusagen auch irgendwie so manifest einbalsamiert und mit Alleinstellungsmerkmal in der Gruft, die Pröbsten von St. Florian unter seiner Orgel frei, also eine Inszenierung sondergleichen und für die hat er ja gesorgt. Und St. Florian wollte ja zuerst nicht sozusagen ihm den Raum einräumen und dann hat er schon mit seinem Freund, dem Stadtpfarrer von Steyr, verhandelt. Er hätte ihm die Kirche sogar ausgebaut, um ihn dort prominent zu bestatten. Das ist schon irgendwie dieses Nekrophile und manifest zu bleiben und über Grenzen zu gehen, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen das Thema und so. Wahrscheinlich hat er schon so was wie ein Schwermut, vielleicht auch manchmal ein Schwerenöter. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe ihn nicht getroffen. Sicher in seinem Wesen gelegen.
Habt ihr noch Wünsche für eure eigene Beerdigung?
Na, man ist nicht mehr so richtig dabei dadurch. Ich bin gänzlich nicht beschäftigt mit irgendeiner Form von Nachwelt.
Ich auch nicht. Nicht einmal mit dem Musikprogramm, man hört es ja nicht.
Es gibt ja Leute, die, und vielleicht ist das auch schön, weil die halt, die wollen, dass denen gut geht, die da stehen, und deswegen machen sie einen kleinen Plan.
Ja, ja.
Das ist vielleicht eine gute Sache. Ja. Aber ich, und welche Musik gespielt wird und so. Und irgendwie, also ich, wenn ich dabei wäre, würde ich zum Beispiel Reden verbieten. Hm. Ne? Hm. Weil das hält man ja nicht aus. Ja. Dann denkt man sich, man ist ja nicht mehr dabei. Wenn die das wollen, sollen sie es machen. Ist ja wurscht. Hm. Ein bisschen.
Camembert over die Rainbow. Hey! Camembert over the rainbow, way up high. There the land that I heard of once in a lullaby. Camembert over the rainbow, skies are blue. And the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the claws are far behind me. Where trouble smells like lemon drops away above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, blue birds fly. Birds fly over the rainbow, but why then, oh why can't I?
Das war des Pudels Kern mit Josef Harder und Norbert Travöger.
Wir sind David Maria Gramse und Elisa Erkelenz.
Und die Partner von des Pudels Kern sind das Mozartfest Würzburg, die Staatsoper Hannover, die Kunstfestspiele Herrenhausen, das Ensemble Modern und das Brucknerjahr 2024. Co-Produktionspartner ist WDR3, das Kulturradio. Außerdem danken wir sehr herzlich der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL.
Alle Folgen von Des Pudels Kern könnt ihr auf Spotify, Apple Music, YouTube oder auf despudelskern.de hören. Und wenn ihr Gedanken oder Fragen habt zur Folge oder Vorschläge für Gäste, schreibt uns gerne über Social Media oder an hallo@despudelskern.de.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, blue birds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I?